Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Die Zeichen in der Ampelkoalition standen zuletzt noch auf Konfrontation. Aus der SPD kam Kritik an der Gasumlage und Energieminister Habeck. Dessen Auftritte seien filmreif, handwerklich aber bedenklich umgesetzt. Und am Ende zahle der Bürger drauf. SPD-Bundeskanzler Scholz performe schlecht, hieß es wiederum seitens der Grünen. Und Finanzminister Lindner von der FDP erntete aus dem rot-grünen Lager Kritik, als er im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket von Gratis-Mentalität sprach. Von all dem war aber nichts mehr zu spüren, als die drei Politiker nach ihrer Klausur auf Schloss Meseberg vor die Presse traten. Ganz im Gegenteil. Scholz, Habeck und Lindner demonstrierten Einigkeit. Die Bundesregierung sucht Entlastungen in der Krise, aber wie bewältigt die Ampel die Krise? Gibt es hierfür den nötigen Koalitionsfrieden? Darüber will ich diskutieren mit Jasmin Kalarikal aus dem Parlamentsbüro der Tageszeitung Taz und Kaveh Mansouri aus der Bundestagsfraktion der SPD. Beide erreichen wir in unserem Funkhaus in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Eine weitere Stimme aus dem Ampellager hören wir aus Bremen. Von dort ist uns der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine zugeschaltet. Und wo das Regierungslager ist, darf die Opposition nicht fehlen. Johannes Steiniger von der CDU ist uns aus seinem Büro in Berlin zugeschaltet. Auch an Sie beide ein herzliches Willkommen.
Hallo, schönen guten Abend, hi.
Ja, schönen guten Abend.
Zieht die Ampel an einem Strang? Das ist meine erste Frage an Sie, Herr Mansouri.
Ja, am Ende wird die Ampel an ihren Ergebnissen gemessen. Ich glaube, es ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass wir in einer der größten wirtschaftlichen Krisen dieser Zeit eine Erhöhung des Mindestlohns hingekriegt haben, die größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten hingekriegt haben, die größte Erhöhung des BAföGs seit Jahrzehnten hingekriegt haben und ein Entlastungsvolumen in Höhe von 30 Milliarden Euro bis jetzt. Weitere Maßnahmen werden folgen. Da gibt's auch mal Streit in der Sache und unterschiedliche Auffassungen über den weiteren Weg. Aber ich glaube, das, was die Ampel bislang auf den Weg gebracht hat, das kann sich sehen lassen.
Gemessen werde an den Ergebnissen, sagen Sie. Medial war das Bild aber zuletzt nicht so gut. Aus dem Grünen Lager hieß es ja, Kanzler Scholz zeige eine schlechte Performance. Sind Sie denn zufrieden mit Ihrem Kanzler?
Ich bin mit dem Bundeskanzler sehr zufrieden. Am Ende wird auch er an den Ergebnissen gemessen und verantwortet die Regierungspolitik. Und am Ende muss man ja auch diese Diskussion ein bisschen einordnen. Wir haben aus einem nicht ganz einfachen Wahlergebnis eine sehr bunte Koalition zusammengeschlossen. Das sind drei unterschiedliche Parteien. Wir wollen nicht heiraten, wir wollen anständig miteinander regieren. Und Regierungsmitglieder sind am Ende auch keine Heiligen. Da darf auch mal Kritik geübt werden. Wichtig ist, dass das einigermaßen sachlich läuft. Und am Ende gehört Streit über den richtigen Weg zu unserer Demokratie dazu. Deswegen finde ich, kann man das alles mal ein bisschen entspannter sehen.
Herr Teutrine, auch an Sie die Frage. Zieht das rot-grün-gelbe Lager an einem Strang?
Ja, wir sind uns im Ziel einig, nämlich, dass wir in einer schweren Krise sind, die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Preise explodieren, viele Menschen wissen nicht, wie sie ihren Kühlschrank zum Teil füllen, sondern wir sind uns im Ziel einig, dass wir die Menschen auf diesem Weg begleiten wollen, dass wir sie mit Entlastungen unterstützen wollen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen, und dieses Ziel eint uns. Ich finde es aber auch richtig, dass die Koalition unterschiedliche Akzente setzt und unterschiedliche Ansätze bringt, wie wir diese Ziele erreichen können und ihre Ideen einbringt. Und da gibt es dann auch mal Meinungsverschiedenheiten, weil das sind immer noch unterschiedliche Parteien. Das Wichtige ist, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, weil das ist den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig, dass am Ende auch was passiert. Und die Ampel hat bewiesen, dass wir an verschiedenen Stellen handeln, und wir werden auch weiterhin in der Zukunft handlungsfähig sein. Und das ist das Wichtige. Mir ist keine Koalition in den letzten Jahren bekannt, auch nicht von der CDU, wo es nicht auch mal Auseinandersetzungen gab. Bei der CDU ging es ja auch manchmal sogar so weit, dass die zwischen CSU und CDU geführt wurden.
Aber Herr Teutrine, Sie sagen eigene Akzente setzen, das wird wohl stimmen. Allerdings in den vergangenen Wochen schien es schon so, dass gerade die FDP, wenn es um Pläne von SPD und Grünen ging, doch nochmal eine eigene Haltung hatte und mit den Plänen nichts anfangen konnte. Zumindest in den vergangenen Wochen könnte man das auf der Nachfolgedebatte zum 9-Euro-Ticket beziehen.
Ja, die FDP hat eine besondere Rolle in dieser Koalition, nämlich, dass wir den Kurs der Mitte halten. Und unser Finanzminister Christian Lindner hat auch eine besondere Rolle, nämlich als Finanzminister ist er verantwortlich für das Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Und da überlegt er zweimal, bevor er Ja sagt. Das fällt vielleicht anderen einfacher, mit Vorschlägen zu kommen. Aber das ist die Rolle des Finanzministers, dass er sorgfältig umgeht, dass er die Schuldenbremse einhält, die auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und deswegen aus der Rolle hinaus muss ein Finanzminister auch mal Nein sagen und Stopp sagen und das ist jetzt nicht finanzierbar und das Geld kann man an anderer Stelle besser ausgeben. Das ist die Rolle und deswegen nehmen wir diese Herausforderung auch an, dass wir hin und wieder da auf der Bremse treten, damit sich die Richtung nicht in die falsch entwickelt.
Und über diese Rolle werden wir im Verlauf der Diskussion sicherlich nochmal sprechen. Herr Steininger, Sie sitzen für die CDU im Bundestag und nicht nur die Regierung ist in einer besonderen Rolle, weil sie sich mit der Krise beschäftigen muss und in der Krise regiert, sondern auch die Opposition beschäftigt sich mit der Krise. Ist denn die Zusammenarbeit zwischen Opposition und Regierungslager in der Krise konstruktiv? Was würden Sie sagen?
Also zunächst mal ist zu sagen, wir sind eine staatstragende Partei. Deswegen mache ich mir große Sorgen um das, was in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird. Stimme da absolut Jens Teutrine zu. Eine der größten Krisen wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik. Und von daher hat jetzt auch die Opposition eine wirkliche auch Verantwortung. Sprich, es geht jetzt nicht darum, alles schlecht zu reden, was aus der Regierung kommt. Wir sind auch durchaus bereit, sinnvolle Dinge zu unterstützen und dort mitzuarbeiten. Aber wir haben natürlich auch eine Kontrollfunktion. Und wenn wir uns anschauen, dass in den letzten Wochen tatsächlich handwerklich da Fehlkonstruktionen gemacht worden sind, wie bei der Gasumlage, dass bei der Energiepreispauschale Studenten und Rentner vergessen wurden, dann legen wir da natürlich den Finger in die Wunde, sind aber bereit mitzuarbeiten und werden natürlich in den nächsten Tagen auch eigene Vorschläge vorlegen.
Und manches soll ja auch noch nachjustiert werden, wie es bereits hieß. Frau Kalarikal von SPD und FDP hören wir aus dieser Runde einende Worte, würde ich sagen. Sie beobachten die Ampel für die Tageszeitung Taz. Welches Bild würden Sie denn zeichnen? Geeint oder doch eher zerstritten hinter den Kulissen?
Also in letzter Zeit wirkte die Ampel doch sehr zerstritten und ich glaube auch, natürlich kann man sagen, es sind unterschiedliche Parteien und es ist auch zumutbar für BürgerInnen, dass es da auch unterschiedliche Akzente gibt. Aber ich glaube, dass gerade die Kommunikation innerhalb in einer schweren Krise eben doch nicht irrelevant ist und da muss eben ein Signal auch von der Regierung ausgehen, wir haben vielleicht Unterschiede, aber wir sind nicht total zerstritten. Und diesen Eindruck hat die Ampel in letzter Zeit eben nicht hinterlassen.
Würden Sie denn sagen, wir könnten noch mal eine Chance haben, ein Selfie wie zum Start der Ampel vor einem guten Jahr zwischen den Spitzen von FDP und Grünen, so ein Selfie oder so ein ähnliches noch mal zu sehen in naher Zukunft?
Naja, ich glaube, es geht jetzt eben nicht um nur schöne Bilder, sondern wie jetzt auch andere schon gesagt haben, um das tatsächliche Ergebnis. Und da ist eben, also da muss ein klares Signal von der Regierung kommen, dass es eben eine erhebliche soziale Schieflage derzeit in Deutschland gibt und dass die Politik die Menschen, die jetzt gerade diese Mehrbelastung nicht stemmen können, wirklich entlastet. Und dass eben die, die mehr leisten können und die mehr auch schultern können, auch stärker belastet werden.
Sie haben schon schöne Bilder erwähnt, die gab es definitiv auf Schloss Meseberg. Wer von der Klausur aber konkrete Beschlüsse zum geplanten dritten Entlassungspaket erwartet hat, der wurde enttäuscht. Dafür soll es Zeit für Grundsatzdebatten gegeben haben. Währenddessen sind Menschen mit den steigenden Preisen aber schlicht überfordert. Wird zu viel geredet, aber zu wenig entschieden, Herr Teutrine?
Nein, es wird nicht nur geredet, es wird auch entschieden und es ist ja jetzt auch klar, dass weitere Entlastungspakete kommen werden und jetzt auch schon im Herbst. Übrigens im September wird erst auch die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt und deswegen ist es wichtig, dass wir auch weiter handeln und ich will einen anderen Punkt aufgreifen. Ich finde, und das wurde ja auch angesprochen, ja, es geht darum, dass wir jetzt auch handeln, aber gerade wurde auch zum Beispiel die Kommunikation kritisiert, dass man sich manchmal uneinig sei und dass es vielleicht persönliche Angriffe dann gibt statt inhaltlicher Auseinandersetzungen. Und da hat die Klausur doch heute ein anderes Bild ganz klar auch skizziert in der Kommunikation, nämlich, dass man sich durchaus einig im Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, besonders auch mit niedrigen und mittleren Einkommen, aber auch diejenigen, die von Sozialleistungen abhängig sind.
Herr Steininger, wie denken Sie darüber?
Also ich bin ziemlich enttäuscht von den Ergebnissen oder beziehungsweise Nicht-Ergebnissen, die wir heute gesehen haben. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass nachdem jetzt 2 Monate Sommerpause gewesen ist, dass man heute zumindest schon mal skizziert, wie denn jetzt die Entlastung stattfinden soll. Und ich kann auch nicht nachvollziehen. Wir hatten in der Vergangenheit schon des Öfteren Sondersitzungen des Deutschen Bundestags, auch in der Sommerpause, dass wir das im Jahr 2022 nicht hatten. Weil dann hätten wir vieles schon beschließen können, was dann eben jetzt wirkt. Weil natürlich, es stimmt, die 300 Euro kommen erst ab 1. September, aber die 300 Euro werden ja auch bei den wenigsten direkt ankommen, weil sie nämlich die Energiepreispauschale, weil sie nämlich noch versteuert werden muss und Rentner und Studenten da auch noch vergessen worden sind. Von daher, um es zusammenzufassen, ich hätte mir heute konkrete Ergebnisse gewünscht. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass das Parlament des Öfteren in den letzten zwei Monaten aus der Sommerpause geholt worden wäre, um diese Entscheidung schon zu treffen.
Welche Rückschlüsse ziehen Sie zur Krisentauglichkeit der Koalition?
Naja, also Sie haben ja erwähnt, wir haben zu Beginn Selfies gesehen. Wir haben, dass es jetzt einen neuen Stil geben soll und Fortschritt. All das vermisse ich. Also von der Gasumlage, die handwerklich falsch gestrickt worden ist, bis zu einer Kommunikation, von der ich das Gefühl habe, das ist keine Kommunikation von vorne, sondern das ist immer eine Kommunikation in Reaktion auf das, was passiert. Und was mir komplett in den letzten Monaten eigentlich fehlt, ist, dass die Bevölkerung mal auf das eingestellt wird, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Deutschland ist, ich sag's mal so offen, Kriegspartei, nur dass eben wir hier nicht mit militärischen Mitteln unterwegs sind, sondern dass Putin gegen uns mit dem Gaspreis kämpft. Und diese klaren Aussagen, um dann auch zu politischen Ergebnissen zu kommen, die habe ich so von der Regierung noch nicht gehört.
Kommunikation. Politisch wollen wir bei den Entlastungen in dieser Runde bleiben. Herr Mansouri, wollen Sie dazu etwas hinzufügen? Wollen Sie Ihr Ampellager verteidigen?
Ich finde es ein bisschen lebensfremd, wie Herr Steiniger das darstellt, weil ich mich frage, ob er nicht mitbekommt, hat, was eigentlich in den letzten Monaten alles im Parlament los war. Wir haben in weniger als einem Jahr die Erhöhung des Mindestlohns auf den Weg gebracht, die Erhöhung der Renten auf den Weg gebracht, die Erhöhung des BAföGs auf den Weg gebracht, Entlastung im Umfang von 30 Milliarden Euro. In fast jeder Sitzungsrunde des Deutschen Bundestags werden neue Gesetzespakete auf den Weg gebracht, um den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, weil das der einzige Weg ist, aus der Abhängigkeit fossiler Energieträger rauszukommen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten, stabile, günstige Preise zu gewährleisten. Auch eines der Themen, für die ich als Berichterstatter mit zuständig bin, das Reformtempo, das ist eigentlich immens, gerade wenn man das mal vergleicht mit der letzten Koalition. Also am Tempo mangelt es aktuell nicht, im Gegenteil. Wenn das Reformtempo so hoch ist und dazu gibt es keine Alternative, da passieren dann durchaus auch mal Fehler in den Details, wie beispielsweise bei der Gasumlage, die ja auch angesprochen worden ist. Das räumt ja in der Sache auch der zuständige Minister ein und wird da auch nachjustieren. Insoweit, das Tempo ist da. Aber natürlich, wenn wir uns jetzt mal die Themen anschauen, dass wir eine Situation haben, wo Leute, die eigentlich erneuerbare Energien erzeugen, die niedrigen Produktionspreis haben, im Grunde Milliarden an den Energiebörsen verdienen, weil sie im Grunde genauso dort vergütet werden wie diejenigen, die vom russischen Erdgas abhängig sind. Da sieht man ja, das ist nicht in Ordnung, das ist eine Schieflage. Da werden Milliarden verdient auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen überlegen wir uns jetzt auch innerhalb der Regierung, wie man das abstellen kann. Und da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Aus der SPD-Fraktion gab es ja auch den Vorschlag mit einer Übergewinnsteuer. Ich habe jetzt heute gelesen, dass der Bundeswirtschaftsminister überlegt, die Preise zu deckeln. Das sind ja technisch unterschiedliche Vorstellungen, die alles ein Ziel haben. Wir wollen nicht, dass sich Leute leistungslos Milliarden verdienen, während Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Und da kann es mal Streit in der Sache geben.
Aber Streit in der Sache. Wir sprechen ja hier über die Einigkeit der Ampel. Sie nennen schon das Stichwort, Herr Mansouri, Übergewinnsteuer. Herr Teutrine, ist das mit der FDP zu machen? So wie man die Aussagen in den vergangenen Wochen werten würde, ist das ja schon mal eine Sackgasse für die SPD.
Ja, Herr Steiniger hat kritisiert gerade auch, dass es keine Ergebnisse von der Klausurtagung gibt und dass man keine Perspektive hatte, was passieren wird in den nächsten Entlastungspaketen. Aber wenn man doch in den letzten Wochen auch sich die Debatten in Deutschland angeguckt hat, dann gab es doch durchaus jetzt auch schon die ersten Reformankündigungen weiter. Ich nenne beispielsweise den Kampf gegen die kalte Progression, wo besonders die Mitte auch von betroffen ist, dass sie durch die Inflation mehr Steuerbelastung sogar hat. Christian Lindner hat dazu eine Presse Pressekonferenz gegeben. Wir werden das im Herbst auf jeden Fall auch angehen im Bereich der kalten Progression und dort eine Entlastung herbeiführen. Es wird sicherlich auch wieder, und darüber wurde ja heute auch gesprochen, dass versucht wird, ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket zu finden. Wir werden sicherlich auch wieder über Einmalzahlungen sprechen, wo auch Studierende und Rentner inkludiert sind. Und deswegen, manchmal bin ich bei der Opposition, finde ich das gut, wie sie sich in ihrer staatspolitischen Verantwortung verhält. Letzter Punkt, beispielsweise beim Sondervermögen. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, die Opposition sagt B, wenn wir A sagen und sagt A, wenn wir B sagen. Zum Beispiel Tilmanko Bahn, der Bundesvorsitzende der Jungen Union, fordert 500 Euro Jugendenergiegeld für alle. Ganz unabhängig vom Einkommen, ob die jetzt reiche Eltern haben oder ärmere Eltern oder aus der Mitte kommen. Und das wäre auch eine Gießkannenpolitik. Und deswegen glaube ich, tut sich die Union da auch in der Sache besser eingefallen, auch bei der Frage Entlastungen keinen Wahlkampf zu betreiben vor der Niedersachsenwahl. Mhm.
Meine Frage richtete sich allerdings auf die Übergewinnsteuer, Herr Teutrine. Also sollte jetzt ein 4., 5., 6. Entlastungspaket folgen? Eine Übergewinnsteuer wird mit Ihnen wahrscheinlich in der FDP nicht möglich sein?
Wir haben gerade bei der Gasumlage gesehen, wie am Ende es auf handwerkliche Fragen ankommt, ob Maßnahmen funktionieren oder nicht. Und ich bin bei der Übergewinnsteuer nicht überzeugt, dass am Ende das Ziel, dass nur die Profiteure, die bösen Energiegewinner in Anführungszeichen, die großen Konzerne, wie es da manchmal von der linken Seite gefilmt wird, betroffen sind, oder auch vielleicht BioNTech oder die oder erneuerbare Energien. Und deswegen bin ich von einer Übergewinnsteuer in der Form nicht überzeugt, sondern wir sollten uns weiter auf den Weg machen, über Entlastungspakete zu diskutieren, anstatt über diese Frage.
Also eine nachhaltige Trennlinie, wenn man so möchte. Eben fehlt schon das Wort Kommunikation. Es gab heute in Meseberg keine Beschlüsse, aber Ankündigungen. Zum Beispiel das dritte Entlastungspaket komme bald, meinte Scholz vor der Presse. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt klare Kommunikation. Frau Kalarikal, als Journalistin, wie beobachten Sie die Debatten über Entlastung, konkret über dieses dritte Entlastungspaket? Muss man sozusagen alles aus der Nase ziehen oder wäre es nicht besser, in die Offensive zu gehen als Regierung, mal zu sagen, so, das ist der Stichtag und dort gibt es dann Informationen?
Ja, ein Stichtag hat natürlich immer das Problem, dass man das sofort vorgeworfen bekommt, wenn es dann doch nicht eingehalten wird. Also nächste Woche wird wieder der Haushalt beraten und ich denke, bis dahin werden schon konkretere Maßnahmen kommuniziert werden. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Hinzu also, kommt ja auch noch der angesetzte Koalitionsausschuss für das Wochenende, ne?
Genau. Und insofern, ja, eine klare Kommunikation, was man erwarten kann und in welchem Zeitraum. Aber ich finde, das muss auch jetzt nicht taggenau sein. Ich finde, es ist natürlich auch einfach, als politische Beobachterin oder auch als Opposition zu sagen, die Regierung muss jetzt besonders schnell handeln und besonders zielgenau handeln und so weiter. Aber es sind ja tatsächlich auch sehr schwierige politische Entscheidungen, die da stehen. Und ich finde, da sollte es jetzt auch nicht auf den einen oder anderen Tag ankommen, aber auf den Inhalt eben schon. Und was jetzt die Übergewinnsteuer beispielsweise angeht, ist es ja so, das ist schon ein Konfliktfeld innerhalb der Ampel, nämlich eben SPD und Grüne befürworten eine solche Übergewinnsteuer und die FDP stemmt sich dagegen. Und mich überzeugen die Argumente von Jens Teutrine in diesem Fall nicht. Also die FDP wird bei diesem Thema immer sehr philosophisch, dann heißt es immer, was ist ein Gewinn, was ist ein Übergewinn. Aber Fakt ist ja, dass auch andere Länder eine Übergewinnsteuer eingeführt haben. Es ist möglich, wenn der politische Wille da ist. Und es darf halt nicht sein, dass eben in einer Krisenzeit Unternehmen Milliardengewinne machen, ohne eigenes Zutun und die Verbraucher in die Pflicht genommen werden.
Wobei da der Blick ins Ausland natürlich auch zeigt, dass die Umsetzung einer Übergewinnsteuer, Beispiel Italien, auch nicht so ganz einfach ist. Eingeführt heißt nicht unbedingt, dass sie funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Eben meinten Sie schon, Frau Kalarikal, was steht in einem Entlastungspaket da? Was ist inbegriffen? Was sollte denn inbegriffen sein? Ich meine, Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, einstelligen Milliardenbereich soll das dritte Entlastungspaket sein. Was sollte Ihrer Meinung nach da unbedingt drin sein, Herr Mansouri?
Ich glaube, Wichtig ist, dass man erstmal die Ausgangsüberlegung klärt. Wir sind in einer der größten wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahrzehnte und in dieser Krise sind eben nicht alle gleichermaßen belastet. Ich werde jede Woche angeschrieben von Menschen in meinem Wahlkreis, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollen, wo wir über Haushaltseinkommen von 2000 Euro netto sprechen, wo sich Menschen wirklich einschränken müssen, wenn das Leben 10% teurer wird. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, wo Aktiengesellschaften Rekorddividenden ausschütten, wo Energieunternehmen, die überhaupt gar nichts mit russischem Gas zu tun haben, sich dumm und dämlich verdienen an den Energiebörsen. Und natürlich hat Herr Teutrine recht, und ich habe da auch ein rationales Verhältnis zur Übergewinnsteuer. Man muss sich die Dinge im Detail angucken, man muss sich auch immer fragen, funktioniert ein Instrument? Aber ich glaube, wir sind uns einig darin, dass es auf Dauer nicht funktionieren wird, dass wir Unternehmen haben, die die Preise treiben, die spekulieren und wir dann mit begrenzten staatlichen Mitteln versuchen, da dagegen zu halten. Sondern wir müssen schon auch gucken, dass wir mit Instrumenten, deswegen diskutieren wir da ja auch offen drüber, wie Übergewinnsteuer, wie am Ende Festlegung von Energiepreisen für einen Grundbedarf auch Instrumente finden, um an anderer Stelle zu entlasten. Und in dieser Situation müssen wir eben gucken, die Mittel sind begrenzt und die Unterstützung muss vor allem dahin, wo es brennt. Da haben sich Direktzahlungen in der Vergangenheit bewährt. Das 9-Euro-Ticket war, glaube ich, ein voller Erfolg. 50 Millionen Menschen haben das gekauft und haben damit ja auch gezeigt, wenn es ein günstiges Angebot an Bus und Bahn gibt, dann sind Pendlerinnen und Pendler bereit, da umzusteigen. Und an der Stelle hat sich ja auch in den letzten Tagen angedeutet, da gibt es Möglichkeiten in der Koalition, jetzt schnell zu einem Anschlussticket zu kommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ein Anschlussticket bekommen, weil die Verkehrskosten sind natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Faktor bei der Haushaltskasse.
Gibt es die Chance? Also aus Ihrer Partei, der SPD, heißt es ja ein 49-Euro-Ticket bundesweit, ist eine Idee. Herr Teutrine, was schwebt Ihnen davor? Unter welchen Umständen wäre ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket möglich?
Ja, wir haben, und das wurde heute ja signalisiert, wir werden uns darum bemühen, dass es ein einfaches deutschlandweites Volk des 9-Euro-Tickets war, nicht nur der Preis, sondern dass man auch durch diesen Tarifdschungel durchkommt, dass man es unbürokratisch auch buchen konnte. Und da werden wir mit den Ländern drüber verhandeln, dass es dort auch eine Kostenbeteiligung von den Bundesländern gibt, weil die kompletten Kosten wird der Bund nicht tragen können und wahrscheinlich wird es am Ende auch nicht 9 Euro kosten können. Aber wir werden uns um ein Anschlussticket bemühen und ich glaube, das wäre auch für die Bahn insgesamt eine Attraktivitätssteigerung. Gleichzeitig müssen wir aufpassen. Davon profitieren besonders Menschen, die auch überhaupt eine Bahnanbindung haben. Nicht alle Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, mit dem ÖPNV zu fahren. Viele Menschen wohnen im ländlichen Raum. Also für einige ist das eine interessante Entlastung, für andere aber auch wiederum nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch immer eine Gruppe, und die wurde aus meiner Sicht in der letzten Zeit häufig vergessen, das sind die, die ein bisschen mehr haben, als in dem Bereich, dass man Sozialleistungen empfängt, aber weniger haben, um alles jetzt abzufedern, weil die konnten auch kein Vermögen bilden oder haben die Reserven, aber sind trotzdem sehr stark betroffen. Die müssen die Gasrechnung komplett bezahlen und ich glaube, besonders da brauchen wir Entlastungen für die arbeitende Mitte der Gesellschaft, neben denjenigen, die auch von Sozialleistungen abhängig sind.
Herr Teutrine, da möchte ich einmal noch zurückkommen auf das 9-Euro-Ticket, weil Übersichtlichkeit, was die Tarife anbelangt, ähnlich hat sich heute Morgen hier im Deutschlandfunk auch Bundesverkehrsminister Wissing geäußert, aber warum gehen Sie nicht mit Ihrer Partei mit einer Zahl nach vorne? Ich meine, das schaffen SPD auch mit 49 Euro und die Grünen, die auch noch ein regionales Modell mit 29 Euro sich erarbeitet haben. Warum gehen Sie da nicht mit einer konkreten Zahl nach vorne?
Ja, da scheint ja die Kommunikation schon mal funktionieren zwischen Fraktion und Regierung, wenn Herr Wissing schon mal das Gleiche gesagt hat wie ich heute Abend. Das können wir doch schon mal positiv vermerken, dass sich die Kommunikation schon mal verbessert. Die zweite Frage ist, ich habe eben gesagt, welche Bedingungen besonders wichtig sind, soll Bund, die Länder sollen beteiligt sein. Und wir gehen jetzt in die Verhandlungen. Und ich weiß auch, dass die Überschrift jetzt spannend ist, wenn Teutrine sagt 69 Euro, 89 Euro, 49 Euro. Und für Menschen ist es greifbarer. Aber es ist nicht die politische Realität, wie am Ende der Preis entstehen wird. Und deswegen haben wir unsere Bedingungen gesagt. Und die Finanzierungsfrage muss noch zu klären sein. Und am Ende müssen auch diejenigen, die das Ticket nutzen, einen Beitrag leisten, weil davon profitieren ja nicht nur Leute mit einem niedrigen, mittleren Einkommen, sondern auch Leute mit einem höheren Einkommen können davon profitieren. Deswegen ist es auch richtig, jetzt einfach vielleicht nicht den ersten vor den zweiten Schritt zu machen, sondern erst das Ticket auf den Weg zu bringen und dann gibt es auch eine Zahl und jeder weiß, womit er dann rechnen kann.
Okay. Herr Dottrini, Ihre Leitung hat ein paar Aussetzer. Ich schlage vor, wir rufen Sie per Telefon an und holen Sie auf diesem Wege zurück in die Sendung, damit Ihre Antworten auch vollständig für unser Publikum zu verstehen sind. Wir hören uns gleich wieder. Aber ich gebe die Frage nach dem 9-Euro-Ticket gerne mal weiter, Herr Steininger. Ist das eine verpasste Chance für die Ampel, nicht direkt einen Nachfolger zu haben?
Ja, also mir war ehrlich gesagt von vornherein klar, dass wenn Sie so ein Ticket einmal einführen, dass Sie das politisch wahrscheinlich gar nicht mehr wegbekommen. Und man hat jetzt ja schon von vielen gehört, die das auch benutzt haben. Jetzt sind wir aber auch mal ehrlich, ob das tatsächlich eine wirkliche Entlastungswirkung für Menschen außerhalb von Städten gebracht hat, das mag ich mal zu bezweifeln. Also wenn Sie in meiner Heimatstadt in Bad Dürkheim in der Pfalz in meinem Wahlkreis mit den Öffis zur Arbeit fahren wollen, dann sind Sie im Zweifel anderthalb Stunden unterwegs und fahren eben dann doch mit dem Auto. Von daher beobachte ich interessiert, was in diesem Bereich jetzt die Ampel vorschlägt. Aber ehrlich gesagt, wir brauchen doch jetzt eine richtige Entlastung. Und deswegen habe ich vorhin so kritisiert, dass das eben jetzt erst diskutiert wird und nicht schon im Sommer. Weil eben ganz, ich komme gerade aus einer Bürgersprechstunde, die ich telefonisch gemacht habe, wo die Rentnerin anruft und sich eben große Sorgen macht, wie in Zukunft jetzt die Gasrechnung bezahlt werden kann. Wo der Gastronom mir sagt, dass sich sein Strompreis, den er jetzt bezahlen muss, verfünffacht ab dem 1.1., der keine Ahnung hat, wie viel Schnitzel er denn dann zusätzlich verkaufen soll. Und diese großen Fragen, die werden nicht adressiert und ein letzter Punkt, weil ja eben über Übergewinne gesprochen worden ist. Die Inflation, die wir derzeit haben, führt zu Übergewinnen beim Staat. Deswegen sind natürlich auch die 30 Milliarden Euro Entlastung ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Also die beiden Familienentlastungsgesetze der Großen Koalition waren fast schon 20 Milliarden. Da braucht es einfach mehr und da braucht es auch, da stimme ich Jens Teutrine absolut zu, eine Entlastung derjenigen, die diesen Laden am Laufen halten und eben gerade keine Transfers bekommen. Die müssen wir hier auch noch mal besonders in den Blick nehmen.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema: Die Bundesregierung sucht Entlastungen. Wie bewältigt die Ampel die Krise? Sie haben gerade eben gehört, Johannes Steininger von der CDU. Mit dabei ist außerdem Kaveh Mansouri von der SPD, der FDP-Politiker Jens Teutrine und Jasmin Kalarikal von der Taz. Herr Steininger, Sie haben eben schon gesagt, die großen Fragen, wenn es um Entlastung geht, die würden zu wenig berücksichtigt werden. Das möchte ich gerne an Herrn Mansouri von der SPD weitergeben. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch so ein bisschen überheblich, wie Herr Steininger eben die Bedeutung der Verkehrskosten runtergerechnet hat. Ja, es geht ja doch nicht nur um die Städte. Ja, ich komme aus Frankfurt am Main, das ist eine Pendlerstadt. Es gibt ein riesiges Einzugsgebiet. Viele kommen da jeden Tag mit dem Zug in die Stadt. Die haben teilweise Monatstickets von 150 Euro und mehr gezahlt. Und jetzt zu einem günstigen und verlässlichen Angebot für Bus und Bahn zu kommen, das ist doch auf jeden Fall eine deutliche, spürbare Entlastung, teilweise im vierstelligen Bereich bei den Menschen im Jahr. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt zu einem Anschlussticket kommen. Ob das am Ende 49 Euro oder 46,50 kostet, das ist, glaube ich, nicht die kriegsentscheidende Frage, sondern entscheidend ist, dass es deutlich günstiger ist als das Auto, dass es einfach anwendbar ist. Und insoweit ist das Thema, glaube ich, von großer Bedeutung. Aber es ist ja auch einzureihen in alle anderen wichtigen Maßnahmen, die jetzt schon auf dem Weg gebracht worden sind, mit den Einmalzahlungen, mit Entlastung bei Energie, mit Erhöhung des Mindestlohns, mit Erhöhung der Rente, mit Erhöhung des BAföGs. Also das sind schon, glaube ich, auch große Pakete, die sich sehen lassen können. Aber natürlich gilt auch jetzt die Botschaft, die der Bundeskanzler ausgesendet hat. Niemand ist in dieser Krise allein und niemand wird alleine gelassen.
Mich interessiert in diesem Punkt die Meinung unserer Journalistin in der Runde, Frau Kalarikal. Es stehen jetzt so zwei Punkte eigentlich gegeneinander. Also ist der ÖPNV eine der großen Entlastungsfragen, um die sich die Ampel kümmern sollte, oder hat sie da die eine oder andere blinde Stelle?
Also es ist Es ist auf jeden Fall wichtig, ein günstiger ÖPNV, und es hat tatsächlich viele Leute entlastet. Und ich glaube auch, dass es klimapolitisch geboten ist, ein solches Nachfolgeticket auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das möchte ich jetzt mal in Richtung Union sagen, dass mir das jetzt zu leicht ist, auch die Kritik an der Regierung, weil die Frage, wenn man sagt, wir müssen uns auch auf die konzentrieren, die gerade nicht von Sozialleistungen abhängig sind, aber eben nicht besonders viel in der Tasche haben, dann muss man sich auch fragen, warum sind wir in Deutschland eigentlich in einer solchen Situation? Ein ganz großer Teil der Bevölkerung ist überhaupt nicht in der Lage zu sparen. Und das ist auch eine Frage, die auch eine Folge von verfehlter Politik aus der Vergangenheit ist. Und da ist die Union nun mal auch mit zuständig gewesen. Wir haben in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren Deutschlands. Europas, entschuldigen Sie.
Aber Sie haben schon zur Kenntnis genommen, dass sich die sozialversicherungspflichtigen Jobs in den letzten Jahren massiv vermehrt haben.
Ja, das ist eine Entwicklung. Aber trotzdem ist doch auch, spricht es doch jetzt nicht dagegen, dass es eben so viele Jobs gibt, die von denen Menschen nicht leben können. Und das ist einfach eine Entwicklung, die falsch ist. Wir brauchen vernünftige Löhne und dafür steht die Union nicht.
Das ist überhaupt nicht richtig. Also sorry, die Union steht für eine gute Wirtschaftspolitik, dass Leute in guter Arbeit sind.
Wie haben Sie denn
und,
abgestimmt
wenn
beim
Sie sich alle, wenn
eigentlich?
Sie sich alle,
Herr Steininger,
wenn Sie sich, wenn Sie sich, wenn
wie
Sie sich
denn
alle,
hier meldet sich Herr Mansouri von der Seitenlinie. Herr Steininger,
führen Sie gerne weiter aus. Ich kann Ihnen sagen, wie ich beim Mindestlohn abgestimmt habe. Ich habe mich enthalten, weil Sie diesen Mindestlohn in einer Zeit einführen, wo er schlechter nicht eingeführt werden kann. Das sagen Ihnen alle. Also ich weiß nicht, Sie sind ja wahrscheinlich auch bei sich im Wahlkreis unterwegs. Die Inflationswirkung, die der Mindestlohn ab seiner Einführung haben wird, die ist überhaupt noch nicht eingepreist.
Das ist doch wirtschaftspolitische Krise. Bei mir im Wahlkreis bedeutet das für 46.000 Menschen eine Lohnerhöhung. Die freuen sich darüber.
Ja, und sie werden mal sehen, wie sich Dienstleistungen zusätzlich noch mal verteuern werden. Problem ist ja nicht der Mindestlohn an sich, sondern der Lohnabstand dann in den Unternehmen. Das ist das, was ich auch während meiner Sommertour jetzt in den letzten Wochen überall immer gehört habe. So. Und sind wir auch ehrlich, die 12 Euro sind ja dann kein Lohn, mit dem man jetzt dann die nächste Gasrechnung bezahlen kann, sondern wir müssen ja insgesamt gucken, dass Wertschöpfung auf dem Land bleibt.
Niedriglohnsektor als Streitthema hier in dieser Runde. Ich möchte ganz gerne nochmal nach vorne schauen auf kommende Entlastungspakete. Wurden Jüngere bei den Entlastungen ausreichend berücksichtigt bislang? Frau Kalarikal, was würden Sie sagen?
Na, Studierende sind ja mehr oder weniger leer ausgegangen, es sei denn, sie haben jetzt auch Kinder oder so, und die RentnerInnen auch. Und das ist ja auch, das zeichnet sich ja jetzt auch ab, dass RentnerInnen, Studierende oder auch Azubis mitbedacht werden sollen. Und ich glaube, das ist auch unbedingt notwendig.
Herr Tatrine. Ich muss dringend widersprechen, ja.
Sonst hätte ich
ja auch, genau, weil ich ja gerne. Auch selbst 28 bin und noch ein Jungpolitiker quasi. Es stimmt, dass es keine Einmalzahlung direkt an Studierenden gibt. Aber die Studis wurden beispielsweise dann ja auch berücksichtigt. Das betrifft ganz viele Studenten. Jetzt im September werden sie die 300 Euro erhalten, wenn sie einen Nebenjob haben. Als Minijobber, als studentische Hilfskraft, komplett steuerfrei, sozialversicherungsfrei. Dann haben wir die größte BAföG-Reform seit der Einführung durchgeführt. Das erste Mal seit 10 Jahren wird es mehr BAföG-Berechtigte und nicht weniger geben. Es wird mehr Menschen geben, die BAföG-berechtigt sind, und der BAföG wird steigen. Also auch diejenigen sind berücksichtigt. Und trotzdem werden wir sie ja auch, die Studenten, noch mal ganz speziell, diejenigen, die es benötigen, auch in den nächsten Einmalzahlungen berücksichtigen. Aber ich möchte mal eins zurückerinnern. Wir hatten eine Pandemie, da waren die Unis geschlossen, die Studis haben ihre Nebenjobs in der Gastronomie verloren. Und da hat Anja Karliczek als Bildungsministerin von der CDU gar nichts gemacht. Da gab es keine BAföG-Reform. Und deswegen sieht man an der Stelle bei den jungen Menschen, wir haben schon einiges erreicht. Reicht das an allen Stellen aus? Nein, da sind wir ehrlich, wir wollen noch mehr und es braucht auch noch mehr, weil die Preise auch weiter steigen. Es wird erstmal eine weitere BAföG-Reform in den nächsten Schritten geben. Also wir sind mit der Reform noch lange nicht fertig. Wir wollen elternunabhängiges BAföG und wir werden sicherlich auch in der Form darüber sprechen, welche Einmalzahlungen an diejenigen gezahlt werden können, die studieren und sich die aktuellen Rechnungen nicht leisten können, genauso wie die Rentner. Ich habe das aber explizit auf die Studierenden bezogen, also dass sie gar nicht berücksichtigt wurden. Sowohl beim BAföG. Und beim BAföG haben sie nicht nur die BAföG-Reform, sondern auch noch einen Heizkostenzuschuss, den Studierende erhalten haben. Also auch nochmal dort, das waren glaube ich 200 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die auch nochmal zusätzlich bekommen. Also wenn sie BAföG haben und Minijob, dann reden wir von 500 Euro pro Studi. Also ich glaube, kaum eine andere Gruppe wäre in diesem Fall sogar besser bei den Entlastungen bekommen. Plus das Semesterticket wird ja reduziert durch das 9-Euro-Ticket, wenn es ein landesweites Semesterticket gibt.
Herr Mansouri, möchten Sie etwas hinzufügen? Was wollen Sie für die künftigen Entlastungen durch die Ampel für die jüngeren Wählerinnen und Wähler, für die jüngeren Menschen in diesem Land mit in die Waagschale legen?
Ich kann Ihnen erstmal Einigkeit in der Ampelkoalition zeigen, indem ich Herrn Teutrin in weiten Teilen zustimmen würde. Ich würde auch nochmal ergänzen, den Heizkostenzuschuss, den gab es ja auch für die Auszubildenden, um sozusagen das Bild da auch nochmal komplett zu machen, weil natürlich diejenigen, die sich auf den Weg machen, sich weiter und fortzubilden, Unterstützung brauchen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und Herr Teutrin hat ja vorhin auch angesprochen, was da alles los war in der Pandemie. Also viele, die nebenbei in Nebenjobs verdient haben, die dann teilweise weggefallen sind, für die ist die Situation ja wirklich dramatisch. Und deswegen war es, glaube ich, gut, dass es diesen Heizkostenzuschuss für die Auszubildenden und Studierenden gegeben hat. Es ist wichtig, dass das BAföG jetzt erhöht wird, aber auch in Zukunft muss da eine klare Botschaft von der Ampelkoalition kommen und die senden wir hier auch gemeinschaftlich aus, dass wir da junge Menschen nicht alleine lassen werden und dass wir versuchen werden, die Belastungen, die eben jetzt in dieser schwierigen Zeit auf viele Menschen zukommen, abzufedern.
Darf ich da einmal kurz einhaken? Also jetzt habe ich viel über die Studierenden gehört, da würde mich aber jetzt auch noch mal die Meinung interessieren zu den RentnerInnen.
Das geht an die Vertreter der Ampel. Herr Teutrin, Herr Mansouri.
Richtig ist, es gab keine explizite Einmalzahlung für Rentnerinnen und Rentner und ich glaube, es hat ja auch hinreichend klare Signale aus dem Regierungslager gegeben, dass das eine Gruppe ist, die bei den weiteren Entlastungspaketen explizit in den Blick genommen werden müssen. Und trotzdem muss man, glaube ich, die Situation ein bisschen differenzierter darstellen. Es gab die größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten. Die Wahrheit ist, etwa die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner bezieht Wohngeld und hat darüber den Heizkostenzuschuss bezogen. Also von mir ein klares Statement, ja, es muss in Zukunft nochmal zielgerichtete Einmalzahlungen geben, aber dass Rentnerinnen und Rentner komplett leer ausgegangen sein, das ist so auch nicht richtig.
Ich möchte nochmal nach vorne schauen, weil bei der Suche nach Entlastung dürfte auch noch was weiteres reinspielen. Kann sich die Ampel denn, die Ampelparteien von den bevorstehenden Landtagswahlen überhaupt frei machen? Also gibt es da auch immer wieder Abwägungen, dass man den einen oder anderen Wählerinnen und Wählern in Ländern auch was zuspielen möchte? Im Oktober steht zum Beispiel die Landtagswahl in Niedersachsen an, Bayern folgt 2023. Kann sich davon vor allem der kleinste Koalitionär im Bund, die FDP, frei machen, Herr Teutrin?
Ja, Sie merken das doch gerade mit meinen sozialdemokratischen Kollegen, dass wir uns durchaus in vielen Zielen einig sind. Also wenn ich am Anfang gesagt habe, es gibt gar keine Einigkeit, doch die besteht und wir haben inhaltlich unterschiedliche Vorstellungen. Und ich gucke momentan auch nicht auf die Niedersachsenwahl, sondern ich mache mir große Sorgen um das Land, weil momentan sind wir auch bei der Ursachenbekämpfung. Also die Preise steigen, was können wir dagegen machen, damit keiner im Regen stehen gelassen wird. Aber wir sind noch nicht bei der Ursachenbekämpfung, da müssen wir nämlich hin. Beispiel, wenn wir immer noch Gas verstromern, für mich unvorstellbar, dass tatsächlich noch Kernkraftwerke am Ende des Jahres abgeschaltet werden. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass das nicht stattfindet, weil wir haben auch ein Stromproblem, auch wenn es immer wieder anders behauptet wird. Und deswegen, mir geht es nicht um die Niedersachsenwahl, auch wenn ich immer für gute Wahlergebnisse der FDP kämpfe. Und es lohnt sich, FDP in Niedersachsen zu wählen. Aber ich glaube, Wichtiger ist vielmehr, was am Ende jetzt auch für Entlastungen kommt. Und dafür interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger.
Hiermit streifen wir schon die Atomdebatte. Ein Stresstest aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Energieministerium folgt ja demnächst. Dann haben wir Grundlage, um konstruktiv über Atom genauer zu diskutieren. Allerdings, Frau Kalarikal, wovon gehen Sie aus? Ist das so? Würden Sie auch sagen, die Landtagswahlen stehen sozusagen vor der Tür und die kann man komplett ausblenden als Ampelkoalition?
Also ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also natürlich versuchen die Parteien auch, sich zu profilieren. Ich weiß jetzt nicht, diese Atomkraftdebatte ist natürlich eine Debatte, die die FDP in der Ampel alleine führt. Das muss man ja auch einfach jetzt so sagen. Und
das ist ja eher gemein mit der oppositionellen CDU und CSU.
Ja, genau. Und es ist auch so, man kann auch daran...
Zu Recht übrigens.
Bitte?
Zu Recht, sagt Herr Steiniger, aber das ist eine andere Debatte.
Die größte Fehleinschätzung der Ampel und von Herrn Habeck ist ja wohl, dass wir kein Stromproblem hätten. Das ist ja offensichtlich falsch.
Und das deswegen
müssen wir das Angebot erweitern.
Ja, Herr Steiniger, aber da muss man, finde ich, die Debatte um die Atomkraft auch so ein bisschen erden und rational betrachten. Es geht ja hier nicht nur um ideologische Vorbehalte, sondern ob das überhaupt was bringen würde, die Atomkraftwerke zu verlängern. Einer der Gründe, warum die Strompreise gerade explodieren, ist ja, dass die Atomkraftwerke in Frankreich stillstehen und wir Strom aus Deutschland nach Frankreich schicken, damit dort quasi die Lampen nicht ausgehen. Und insoweit muss man sich halt anschauen, würde dieser Vorschlag überhaupt funktionieren? Und wenn er funktioniert, findet ja auch dieser Stresstest gerade statt, kann man sich anschauen, wie könnte sowas überhaupt aussehen, wie könnte das umsetzbar sein? Aber am Ende, um auch den Bogen nochmal zu den Landtagswahlen zu spannen, die Ampelregierung schneidet auch bei den Landtagswahlen gut ab, wenn wir Probleme lösen. Und deswegen muss jeder Vorschlag, den wir am Ende in die Diskussion bringen, auch funktionieren. Das prüfen wir gerade.
Die letzten Minuten unserer Diskussion brechen an. Da am Ende jeweils eine Frage an Sie. Herr Steiniger, Sie zuerst. In welchen Punkten hat die Ampel Sie denn in den letzten Monaten überzeugt?
Naja, also ich nehme zumindest den handelnden Personen ab, dass sie ernsthaft versuchen, an den Aufgaben zu arbeiten. Aber die Ergebnisse kommen ja einfach nicht schnell genug. Und auch heute haben wir ja viel im Klein-Klein diskutiert. ÖPNV-Ticket hier, andere Maßnahmen da. Ich glaube, wir müssen sehr viel ernsthafter auch die größeren Fragen da besprechen. Dann ist das Thema Kernenergie eines, weil es nämlich das Angebot erweitert.
Das heißt,
erweitert.
Sie haben kein insofern, positives Beispiel.
Unterstützung der FDP in diesem
Das heißt, Sie haben kein positives Beispiel, eine Leistung, die Sie jetzt am Ende noch mal kurz hervorheben möchten, was die Ampel gut gemacht hat?
Also der Tankrabatt beispielsweise ist sehr viel besser als sein Ruf und wir werden mal in den nächsten Tagen erleben, wie groß die Beschwerden sind, wenn diese Energiesteuersenkung weggefallen
ist. Das ist etwas Konkretes. Herr Mansouri, Herr Steiniger hat in dieser Runde ja mehrere Kritikpunkte an der Ampel formuliert. Wo würden Sie denn sagen, da hat er mit seiner Kritik vielleicht auch recht?
Da fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt kein Beispiel ein, weil Herr Steiniger ja sehr herumreitet auf Meinungsverschiedenheiten in der Koalition. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das macht diese Regierung auch ein Stück weit aus, dass wir uns nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückziehen, sondern dass wir auch mit sehr unterschiedlichen Positionen am Ende versuchen, eine Lösung hinzukriegen. Da muss ich ehrlich gesagt nach weniger als einem Jahr sagen, das Reformtempo ist immens und so sollte es auch weitergehen.
Herr Teutrine, Ihre Partei stand manchmal ein bisschen an der Seite oder auf der anderen Seite statt Rot-Grün. Wo würden Sie denn sagen, da hat Herr Steiniger vielleicht recht mit seiner Kritik an der Ampel?
Herr Steiniger hat an einer Stelle recht. Ich finde, die Gasumlage ist handwerklich nicht ausreichend. Da gibt es Nachbesserungsbedarf und das wird Robert Habeck auch jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen lösen. Wenn er aber behauptet, wir würden uns nur in kleinen Detailfragen stellen, die großen Forderungen, die er jetzt hier erhebt hat, habe ich auch nicht gehört und die großen Kritikpunkte ebenfalls nicht. Das war ein bisschen Oppositionsgetöse, aber ich will nicht nur Herrn Habeck eine Aufgabe mitgeben, sondern auch meiner eigenen Partei, weil manchmal ja der Eindruck ist, wir würden alles wegblockieren, weil es manchmal, glaube ich, auch in der Sache richtig ist, nehme ich mir vor und ich glaube auch viele Kollegen, dass wir jedes Mal, wenn wir zu etwas Nein sagen, in Zukunft einen anderen Vorschlag haben, das befruchtet noch mal mehr die Debatte. Und wir sind da nicht nur destruktiv, sondern auch immer konstruktiv unterwegs.
Das passt zu meiner letzten Frage an Sie, Frau Kalarikal. Sie haben das letzte Wort. Mehr Parteienkoalition. Wir haben die erste Dreierkoalition im Bund. Sind diese, ich sag mal, Meinungsunterschiede, man kann auch sagen, an manchen Stellen Friktion, ist das sozusagen die neue, normale Regierungsarbeit im Bund?
Ja, ich glaube, ein Stück weit muss man sich daran gewöhnen. Und ich glaube, das ist auch per se erstmal nicht was Schlechtes, wenn man sieht, dass es einen politischen Austausch auch über Positionen gibt. Ich finde aber, was anderes ist, wie eine Regierung dann in der Krise reagiert. Und ich glaube, dass es jetzt eben in dieser speziellen Kombination aus SPD, Grünen und FDP eben schon darauf ankommt, wie handlungsfähig sie ist und ob die FDP wird nun mal als Bremser in der Bremserrolle gesehen. Und ich glaube, das ist auch entscheidend, wie sehr die FDP sich darauf versteift in nächster Zeit. Also nur um jetzt nochmal zwei konkrete Sachen zu sagen.
Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen.
Das Pochen und das Festhalten an der Schuldenbremse beispielsweise, das ist einfach nicht nachvollziehbar, weil es ist ja auch im Grundgesetz verankert.
Ja,
es ist verankert, aber eben ist da auch, darf ich nur diesen einen Satz noch sagen?
Satz. Wir haben noch 10 Sekunden.
Aber es ist eben auch darin verankert, dass man in Krisen diese Schuldenbremse auch aussetzen kann in Notlagen.
Und das war das letzte Wort unserer politischen Beobachterin hier in der Runde. Wir haben diskutiert, die Bundesregierung sucht Entlastung, wie bewältigt die Ampel die Krise. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank für die Gedanken in der Runde und für Ihre Aufmerksamkeit ans Publikum. Tschüss.